herzlich willkommen zum Get Leadership Done Podcast mit dem heutigen Interviewgast Felix Bauer von Snox. Cool, dass du da bist heute, Felix.
Ah ja, freut mich auch. Danke, dass ich hier sein darf.
Stell dich doch am besten für unsere Hörer einfach kurz vor.
Ich bin Felix. Ich bin mittlerweile 26 Jahre alt und habe vor 4 Jahren zusammen mit meinem Cousin, dem Johannes, die Firma Snox gegründet. Das Ganze haben wir während unserem Studium gemacht. Wir haben beide ein duales Studium gemacht hier in Mannheim und waren als Banker unterwegs, waren hier bei der Volksbank in Mannheim und haben so Richtung Anlageberatung, Finanzen, da ja ein BWL-Studium absolviert. Und ja, währenddessen haben wir dann Snox angefangen. Johannes hat dann noch einen Master angefangen, hat den aber dann nach dem ersten Semester abgebrochen. Und dann sind wir eigentlich direkt nach dem Studium Vollzeit mit Snox durchgestartet und machen das ja jetzt mittlerweile seit 4 Jahren. Und haben mittlerweile ein Team von 20 Leuten bei uns.
Wow. Seid ihr rasant gewachsen, ja, von 4 Jahren?
Ja, das ging wirklich schnell bergauf. Ich glaube, wir haben da auch einfach jede freie Minute reingesteckt, alle Energie, die wir hatten. Mhm. Und glücklicherweise, ich glaube, ein Punkt, warum wir so schnell gewachsen sind, war auch dann natürlich der Effekt, dass wir durch unsere früheren Bankkontakte da schnell, schon als wir noch Studenten waren, an Fremdkapital gekommen sind. Ja. Und ich glaube, bei unserem Geschäftsmodell ist Kapital vor allen Dingen am Anfang, wenn man mit wenig Geld startet, wir haben mit 4.000 Euro gestartet, sehr der limitierende Faktor, weil du musst eben deine Waren vorfinanzieren. Und bei vielen Freunden, die dann was Ähnliches gemacht haben, was dann eben immer so, oder bei uns am Anfang war es auch so, wir haben eine Charge an Ware vorfinanziert, die haben wir dann abgekauft. Dann haben wir erstmal das Geld einnehmen müssen, bis wir die nächste Waren finanzieren konnten. Mhm. Dann waren wir immer ein paar Wochen out of stock. Man hatte nicht genug Ware und deshalb war das, glaube ich, ein entscheidender Faktor, warum wir dann relativ schnell wachsen konnten.
Okay. Das heißt, wie habt ihr denn angefangen während dem Studium? Wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen?
Ja, während dem Studium, das Ganze war so, ich habe ein Auslandssemester gemacht, 2015 von August bis Dezember in Hongkong. Hat da eine super geile Zeit gehabt, mega coole Leute kennengelernt, geile Stadt gewesen, wirklich einfach eine Wahnsinnszeit und bin dann zurückgekommen im Januar 2016 und war dann auf einer ganz kleinen Bankfiliale hier in Neckarhausen, also zwischen Heidelberg und Mannheim. Und da war ich wirklich am Schalter gestanden und habe für die Omas und Opas Überweisungsträger ausgefüllt. Und da habe ich mir gedacht, hey, das kann jetzt irgendwie nicht wahr sein. Das ist nicht das Leben, das ich mir vorstelle. Und habe dann wirklich einen Monat lang YouTube durchforstet und geguckt, wie verdienen denn andere Leute online Geld und können irgendwie von Bali aus leben oder von wo auch immer sie eben möchten. Und bin dann auf das Geschäftsmodell Amazon FBA gestoßen. Und fand das dann mega spannend. Und in der gleichen Zeit wollte sich eben der Johannes mit seinem eigenen Modelabel selbstständig machen nach seinem Studium. Und hat eben, wir haben es dann zufällig beim Feiern hier in Mannheim getroffen und hat mir von seiner Idee erzählt, dass er jetzt ein Modelabel gründet, das Klischee heißt. Er heißt mit Nachname Klisch, hat er noch ein E dran gehängt. Und da wollte er eben über einen Online-Shop T-Shirts verkaufen. Und dann habe ich gemeint, ey, ich glaube, lass lieber mal Sachen auf Amazon verkaufen. Ich glaube, das funktioniert irgendwie ein bisschen besser. Da musst du nicht gucken, wie der ganze Traffic auf deine Produktdetailseite kommt. Und ja, dann irgendwie haben wir gesagt, okay, dann lassen wir uns das mal zusammen probieren. Und so ist das gestartet.
Ja. Ja, mega. Wie ist es denn so von Beginn an mit seinem Cousin zu gründen?
Super gut, muss ich sagen. Ja, okay. Wir haben uns da sehr gut ergänzt. Er ist mega technisch affin, hat dann auch im Master noch Wirtschaftsinformatik gemacht. Also er ist so, ist einfach sehr begabt, was das ganze Technische angeht. Und ich war durch meine Zeit in Hongkong irgendwie so ein bisschen, vielleicht China-affin, will ich es vielleicht mal nennen. Und ich war da mega interessiert im Ganzen, wie funktioniert das mit den ganzen Lieferanten, wo kommen die Ware her, wie funktioniert das mit der Logistik. Und dann war das irgendwie, wir waren die perfekten Partner, sage ich mal. Also ich habe geguckt, dass wir die ganze Ware herbekommen und Johannes hat geguckt, wie wir es verkaufen. Deshalb hat das von Anfang an sehr gut gepasst. Und wir hatten von Anfang an, ich glaube, das war auch wichtig, dieselbe Vision, wir hatten dasselbe Ziel und sind gemeinsam in dieselbe Richtung gelaufen.
Okay. Habt ihr das sehr gut miteinander abgesprochen oder war das eher ein Zufallsprodukt, dass ihr gesagt habt, hey, das matcht so geil und wir haben auch noch die gleiche Vision?
Das war Zufall. Das war wirklich, also wenn ich darüber nachdenke, dass wir eben zur gleichen Zeit ähnliche Gedanken hatten und uns dann zufällig getroffen haben, weil während der Zeit hatten wir auch gar nicht viel Kontakt eigentlich. Wir hatten ähnliche Ideen, wollten, haben das gleiche Ziel verfolgt. Und daraus, ja, es waren viele Zufälle, glaube ich, die dann dazu geführt haben, dass wir jetzt hier heute sind.
Okay, mega. Ja, ihr seid ja, wie gesagt, rasant gewachsen. Wie ist denn von Anfang an jetzt über die Jahre auch die Führung so entstanden? Also ich meine, ihr habt zu zweit gegründet. Ist man da sich immer einig zu Beginn? Es gibt sicher Differenzen irgendwo. Wie habt ihr das am Anfang, zumindest in dem Gründerteam, zunächst mal geklärt? Und wir gehen nachher gerne auch auf die vielen Mitarbeiter ein, die ihr jetzt habt.
Ja, also im Gründerteam, also zwischen Johannes und mir, gab es eigentlich sehr wenig Differenzen. Weil, wie gesagt, am Anfang, ich habe so meinen Teil gemacht, er hat seinen Teil gemacht. Und das ging dann wirklich die ersten, vermutlich 2 Jahre hat es gedauert, bis wir den ersten Festangestellten hatten. Wir waren einfach, wir wussten beide, wir haben uns beide blind vertraut und wussten beide, dass der andere Partner gerade alles dafür tut, dass wir vorankommen. Und deshalb war einfach ein vollkommenes Vertrauen da. Und deshalb ja, gab es eigentlich nie Probleme. Spannend wurde es dann tatsächlich, als die ersten Mitarbeiter dazugekommen sind, weil das war dann eine Situation, in der wir selbst noch nie waren. Wir waren selbst auch in unserer Zeit in der Bank ja nur Studenten und waren da keine Führungskraft. Also das waren schon neue Herausforderungen für uns.
Welche Erfahrungen habt ihr gleich zu Beginn gemacht?
Gleich zu Beginn war es so, dass der erste Angestellte von uns mein älterer Bruder war.
Hey, nochmal Familienmitglied quasi.
Ja, nochmal Familienmitglied. Der nächste war dann sein bester Kumpel. Und daraufhin war die 5. Person im Team unsere Cousine. Also dann waren wir quasi 4 Familienmitglieder und der beste Kumpel von meinem Bruder. Also sehr eng eingeschworener Kreis.
Okay.
Das hatte sehr viel Vorteile, aber auch Nachteile. Und ganz am Anfang war es halt für uns schwierig, weil wir hatten... als Moritz mein Bruder angefangen hatte, hatten wir für ihn noch keine richtige Aufgabe, noch kein so hier, das ist deine Abteilung, das machst du, sondern er musste halt überall irgendwo aushelfen, wo wir irgendwie Manpower gebraucht haben. Und zusätzlich kam er auch noch aus einem anderen Gebiet, er kommt eigentlich aus der Hotellerie, hat in verschiedenen Hotels gearbeitet, aber hat mit E-Commerce eben noch nichts zu tun gehabt. Und da haben wir den Fehler gemacht, dass wir jemanden, der in diesem ganzen Universum noch nichts zu tun hatte, ganz viel verschiedene Aufgaben gegeben haben. Und von unserer Seite das Ganze auch unstrukturiert war. Und dann haben wir auch gemerkt, dass Moritz, der es sich in den ersten Monaten schwer getan hat, nicht zufrieden war, weil er nicht ganz gewusst hatte, was ist eigentlich sein Ziel hier, seine Aufgabe hier, wie kann er seine Leistung messen, wie kann er nach einem Tag sagen, hey, war das ein guter Tag von mir oder habe ich keine gute Leistung gebracht? Das hat eine Weile gedauert, bis wir das hinbekommen haben.
Wie habt ihr denn den Ausgleich geschafft zwischen, also ist ja jetzt schon sehr familiär, und wie habt ihr da den Ausgleich geschafft zu diesem Business-Kontext? Habt ihr das alles in einen Haufen geworfen und gesagt, ja, ist halt so, gehört alles irgendwie zusammen? Oder habt ihr das irgendwie für euch getrennt?
Gute Frage. Eigentlich haben wir das nicht getrennt, nein. Weil es hat sich eigentlich rund um die Uhr alles um das Geschäft gedreht. Und das ist ja auch das ist einer der Vorteile, wenn du mit so engen Leuten zusammenarbeitest. Da ist dann vielleicht ein ganz anderer Spirit oder eine ganz andere Zugehörigkeit da, als wenn es jetzt mal, sag ich mal, externe Angestellte sind. Oder normal Angestellte, weil mein Bruder wusste ja auch natürlich, hey, das ist jetzt irgendwie ein Familienbetrieb und wenn ich hier gute Arbeit leiste, dann werde ich da ja auch mit irgendwie hochgezogen. Deshalb, ja, das war einer der großen Vorteile von den Familien.
Ich glaube auch, dass ihr da wahrscheinlich so einen krassen Spirit halt entwickelt habt, dass das irgendwie gar kein Hindernis mehr war. Zum Glück, also es gibt auch genau das Gegenteil, dass man in familiären Umkreisen gründet und da sich dann auch verzofft und das kann auch ins Private herausarten. Aber so wie du es gerade erzählst, hört sich das ja sehr positiv an. Wenn man so einen krassen Spirit dann hat als, kann ich das so sagen, Familie, wie schafft man es dann, weitere Mitarbeiter onzuboarden?
Also das nächste für uns war dann erstmal wirklich, dass wir halt die drei neuen, mein Bruder, Cousine und bester Kumpel, richtig onboarden. Das haben wir erstmal geschafft, indem wir dann nach gemerkt haben, okay, wir brauchen hier klare Ziele, wir brauchen klare Kennzahlen. Bei meinem Bruder war es dann zum Beispiel so, er hat sich dann immer mehr und mehr um das Thema Supply Chain gekümmert. Und er war quasi dafür oder ist immer noch dafür verantwortlich, dass all unsere Produkte in den verschiedenen Marktplätzen, die wir bespielen, eben in Stock sind. Und da hat er jetzt eben eine ganz klare Kennzahl, wo er jeden Tag reingucken kann, wie viel Prozent von meinen Produkten sind momentan für den Kunden verfügbar und ist das über einer gewissen Schwelle oder ist das unter einer gewissen Schwelle und was muss ich tun, um da im grünen Bereich zu bleiben. Und das haben wir gemerkt, ja, wie man es früher auch in der Uni gelernt hat, das ist einfach so ein smartes Ziel. Es ist ganz klar definierbar, es ist realisierbar. Und wenn Leute so ein Ziel vor Augen haben, dann wissen sie, worauf sie darauf hinarbeiten müssen und gibt ja dann auch ein Erfolgserlebnis, wenn das Ziel dann erreicht wird. Und so wird dann auch das Leistungsniveau immer höher. Und ähnlich haben, das war dann ein großes Learning, aus den ersten Leuten und so haben wir es dann eben auch immer wieder versucht, direkt, wenn wir neue Leute mit dazu nehmen, zum Beispiel im Kundenservice, dass wir direkt von Anfang an eine klare Kennzahl vorgeben, dass die Leute irgendein klares Ziel vorgeben, eine klare Aufgabe, dass die Leute ganz genau wissen, hey, ich bin aus diesem Zweck hier, das ist die Zahl, die ich beeinflussen kann und am Ende der Woche kann ich da drauf gucken und sagen, hey, geil, ich habe die Zahl nach vorne gebracht.
Und wie schafft ihr jetzt da auch also seit mittlerweile 20 Leute oder 20 Mitarbeiter, wie schafft ihr da jeden Einzelnen zu motivieren? Ist es nur die Kennzahl oder was ist da noch so eine Essenz, die ihr als Unternehmen auch mitbringt?
Ja, Kennzahlen sind auf jeden Fall ein Punkt. Auf der anderen Seite muss natürlich auch, bin ich mir sicher, dass bei uns das persönlich einfach super gut harmoniert. Also die nächsten Leute, die dazugekommen sind, sind dann auch alle aus dem weiteren Freundeskreis, ob das ehemalige Schulkameraden waren oder Freunde aus der Fußballmannschaft oder weitere Bekannte. Und wir haben jetzt erst so, sag ich mal, vielleicht 3-4 Leute, die total, wo wir wirklich Stellen ausgeschrieben haben und jetzt dann jetzt haben wir einen aus Hamburg, die Nadine, dann jemand aus dem Saarland, die jetzt von weiter weg kommen. Und von daher versuchen wir, dass einfach die Chemie im gesamten Team stimmt. Und das kriegen wir, glaube ich, hin, indem wir zum Beispiel, also wir haben quasi 2 Teams, muss ich vorstellen, einmal die Leute im Büro und einmal die Leute im Lager, weil wir die ganzen Bestellung für unseren eigenen Online-Shop eben selbst versenden. Und wir machen das einmal so, dass wir im Büro montags immer auslosen, wer diese Woche dran ist mit Kochen. Und dann müssen immer 2 Leute jeden Tag zusammen Mittagessen kochen und wir sitzen jeden Mittag zusammen am großen Tisch und alle essen zusammen. Also es ist nicht so, dass jeder in der Mittagspause irgendwie ausschwärmt und irgendwo essen geht, sondern wir essen immer zusammen. Und damit auch die Connection zwischen dem Lagerteam und dem Büroteam nicht verloren geht, essen wir jeden Mittwoch alle zusammen. Entweder gehen wir alle rüber ins Lager und essen dort und die Woche drauf kommen dann die Lagerjungs zu uns ins Büro und dann essen wir hier zusammen und dann wird danach nach dem Essen meistens eine große Runde Mario Kart zusammengespielt. Okay. Und so versuchen wir da einfach den Spirit hochzuhalten und wir machen auch öfter einfach so, ja, Team-Events, wie einer von uns ist aus einem Weindorf in der Pfalz, Deidesheim. Ist auch nicht weit weg von Landau. Und da haben wir jetzt im Anfang Februar mal eine Weinprobe gemacht. Das war dann total witzig, waren dann eben danach in Deidesheim noch was essen. Ja, mit solchen Sachen versuchen wir da irgendwie, ja, dass die Connection einfach zwischen den Leuten stimmt.
Hey, 20 Leute, das ist schon eine kleine, große Community. Habe ich das richtig verstanden? Ihr zwei seid so organisiert, dass ihr beiden quasi klassische Führungskräfte seid, wenn man so sagen kann, und einer für den Bereich und der andere für den anderen Bereich.
Ja, genau. Also ja, ich habe zum Beispiel den Bereich Lagerlogistik unter mir. Da haben wir dann quasi schon eine Ebene eingeführt und unseren Lagerleiter, der dann wiederum die Lagermitarbeiter unter sich, die dann tatsächlich die Pakete versenden, Ware annehmen und so weiter. Und dann haben wir eben ja noch anderen Abteilungen wie Kundenservice, haben wir zwei Personen, Finance, Supply Chain, dann das ganze Thema Marketing. Aber oftmals ist ja dann auch so, dass die ganzen Abteilungen, zum Beispiel Finanzen, nur aus einer Person bestehen oder HR besteht aus einer Person. Mhm. Sprich, das sind, also wir sind jetzt nicht 100%, haben nicht 100% Führungsaufgaben, sondern wir sind auch noch ganz klar da im aktiven Prozess mit dabei und ja, sind da tatkräftig am Mitwirken.
Ja, klar. Also was bei euch also super speziell ist, ist diese familiäre Situation, die ihr habt. Also es sind nicht nur 2, 3 Leute, die aus der Familie kommen, nicht nur 5, nicht nur 7, sondern also im weiteren Freundeskreis sind dann 16, 17 Leute da zusammen, die sich so schon kennen und wo Vertrauen sowieso schon ein Riesenfaktor ist oder ein Riesenwert ist. Und das hast du jetzt so zugrunde gelegt, dass das auch die Basis ist für das, was ihr auch tut oder was euch auch so erfolgreich macht. Gibt es denn da weitere Werte oder weitere Basis-Dinge, die eure Zusammenarbeit, eure Gemeinschaft unglaublich stärken, dass sie erfolgreich sind, dass ihr erfolgreich werdet, dass ihr erfolgreich wächst?
Ja, eine Sache, die wir jetzt erst ganz neu eingeführt haben, sind solche ja, Leadership Principles. Mhm. Johannes und ich waren vor 2 Monaten in Seattle bei Amazon, waren dort eingeladen, weil wir einen Seller Award gewonnen haben.
Ja, mega.
Ja, es war mega cool, das Ganze mal zu sehen. Es war auch mega inspirierend, andere Erfolgsgeschichten von anderen Verkäufern zu hören. Mhm. Und dort ist uns eine Sache aufgefallen, was am Anfang total komisch war. Wir sind da reingekommen, das erste Meeting. Du sitzt da mit, ich glaube, 9 anderen Verkäufern im Raum, ganz viele Amazon-Mitarbeiter. Und dann ging es erstmal darum, dass jeder von uns einzeln ein Leadership-Principle von Amazon vorlesen musste und dazu sagen musste, was wir denn denken, was das ist und wie wir, ja, was unsere Gedanken dazu sind. Es war wie in der Schule. Also wirklich jeder liest so ein Ding vor der ganzen Gruppe und das irgendwie Dienstagmorgens um 8 Uhr. Da haben wir jetzt so gedacht, okay, die Woche fängt ein bisschen strange an. Mhm. Aber wir waren dann eine Woche wirklich dabei bei Amazon in Seattle und haben uns da verschiedene Abteilungen angeguckt. Und dann haben wir in der Woche gemerkt, dass alle Amazon-Mitarbeiter, mit denen wir gesprochen haben, diese Leadership Principles so krass verinnerlicht haben. Und du hast gemerkt, dass bei jeder Entscheidung, die ansteht, wussten die, okay, ich muss mich einfach nach diesen Werten richten und dann werde ich für das Unternehmen die richtige Entscheidung treffen.
Okay.
Und das, glaube ich, hilft Amazon extrem dabei, dass die verschiedenen Leute sehr selbstständig handeln können, selbstständig Entscheidungen treffen können. Und bei uns war das so, dass wir vorher schon versucht haben, immer zu sagen, wenn es zum Beispiel darum geht, im Bereich Sales irgendeine Marketingkampagne anzulegen oder ein Budget festzulegen oder im Bereich Supply Chain, die Höhe der Bestellungen oder im Bereich Finanzen, wie hoch soll die Kreditlinie bei der Bank sein oder sonst irgendwas, dass wir immer versucht haben, den Leuten die Entscheidungen zu überlassen. Mhm. Dass die Leute Verantwortung übernehmen. Mhm. Und mit diesen Leadership-Prinzipien, glaube ich, hat das Amazon eben super stark gemacht. Das sind solche Sachen, wie zum Beispiel das erste ist, Customer Obsession, dass jede Entscheidung muss eben darauf gerichtet sein, dass es gut für den Kunden ist, dass der Kunde soll irgendwas davon haben. Von uns, bei uns kann man das dann ummünzen, zum Beispiel im Lager haben wir den Fall, wir haben Versandboxen, die sind aus Gras und aus Altpapier, aber die dauern eben bis wir die zusammengefaltet hat, und wir haben Plastiktüten. Und dann war es so die Frage für Jonas, unseren Lagerleiter, hey, wollen wir jetzt in Plastiktüten verschicken oder mit diesen Versandtaschen oder Versandgrasboxen? Und dann war es so das Thema, okay, Customer Obsession, was findet der Kunde denn besser? Will er, dass das Ding in der Plastiktüte ankommt, oder will der, dass es in einer coolen Grasbox ankommt, wo da noch ein paar coole Sprüche drauf sind und, unsere paar Bilder drauf sind und so weiter? Und dann ist die Entscheidung ganz einfach. Und so versuchen wir jetzt, die Sachen sind jetzt, hängen jetzt im Büro aus und im Lager, und jeden Montag haben wir ein Team-Meeting, wo alle Leute dabei sind, und dann stellt immer einer irgendwie vor, was für eine Entscheidung er letzte Woche getroffen hat und mit welchem Prinzip er das, mit welchem Leadership Principle er die Entscheidung treffen konnte, was ihm dabei geholfen hat. Und so versuchen wir, dass die ganzen Leute die Sachen in den Kopf reinkriegen und somit noch mehr Entscheidungen selbst treffen können und mehr Verantwortung übernehmen können, ohne dass jetzt bei jeder kleinen Sache irgendjemand dann zu Johannes oder zu mir rennt und fragt, hey, soll das Logo auf der Sock jetzt schwarz oder weiß sein?
Und die habt ihr euch quasi selber adaptiert beziehungsweise auch selbst kreiert, diese Leadership Principles. Kannst du da ein oder zwei aus eurer sagen, von eurer Leadership Principles?
Ja, yeah, also da haben wir unseres Leben eigentlich sehr leicht gemacht und haben uns gedacht, ey, was bei Amazon funktioniert, das funktioniert bei uns vielleicht auch. Und die kann man einfach googeln, die sind Amazon Leadership Principles, das sind 14 Stück. Ja, okay. Und wir haben für uns noch ein 15. dazu genommen, und das ist Kindness, einfach Freundlichkeit, dass man jeden Tag hier reinkommt und ey, als erstes mal ist jeder, außer in den Corona-Zeiten natürlich, jeder wird erstmal umarmt. Ey, wie geht's dir? Steht irgendwas an? Was bei dir alles? Und auch, wenn wir uns, weil wir, wie gesagt, auch ein paar Leute haben, die remote arbeiten, oder die Leute im Lager sehen wir jetzt auch nicht jeden Tag, dass, wenn wir mit denen kommunizieren, ob es jetzt über E-Mail oder Slack ist, nicht so, hey, kannst du mir das mal machen, sondern so, servus, wie geht's? Alles gut bei dir? Hör zu, ich brauche hier und hier Unterstützung. Kannst du mir dabei helfen? Einfach, dass der Umgang im ganzen Team da einfach auf einer, ja, auf so einer freundlichen Basis besteht.
Ja, und das strahlt ja auch nach außen. Also das, was ihr innen lebt, das spürt man ja schon allein auf Social Media, aber euch sehr stark nach außen auch dringen, dass das ein cooler Laden ist, der auch gut läuft und wo auch Menschen miteinander sehr stark, wie du gerade sagst, zusammenhalten oder da zusammenkommen. Das spürt man nach außen. Je besser diese Kultur innen ist, desto mehr strahlt sie nach außen, und das, zumindest erlebe ich das, dass die unglaublich bei euch nach außen strahlen. Das ist sehr cool. Was sind denn vielleicht auch deine drei größten Learnings oder deine drei größten Erfolge, die du in den letzten 4 Jahren als Führungskraft oder als Gründer, Mitgründer von Snox gemacht hast?
Ja, ich glaube, eine Sache, das können bestimmt ganz viele andere Führungskräfte auch bestätigen oder haben ähnliche Erfahrungen gemacht, das Thema Verantwortung abgeben. Da habe ich mir am Anfang super schwer getan, da jemanden anderes jetzt zum Beispiel Entscheidungen zu treffen, ob jetzt für, 200 oder für 300.000 Euro Socken stellen sollen, oder wie sollen wir die Planung machen für die nächsten Monate, was werden wir verkaufen, an welchen Channels, dass ich da einfach dann mal, mein Wissen abgeben und sage, hey, ich zeig dir, wie es funktioniert, wir machen das jetzt noch einmal zusammen, und danach hast du eigentlich alle Tools in der Hand, um das ganze Thema selbstständig zu machen. Das war ein großes Learning. Und so schafft man sich ja dann wieder Freiräume. Und das finde ich eigentlich bei mir so spannend, weil ich habe dann angefangen mit dem Thema Supply Chain. Dann kam das Thema Lager auf. Dann habe ich jetzt hier irgendwie ein Lager aufgebaut. Und das macht jetzt der Jonas. Dann kommt das ganze Thema irgendwie Nachhaltigkeit mit dazu. Jetzt mehr und mehr Thema Finanzen und jetzt auch so Internationalisierung. Welche Marktplätze können wir als nächstes bespielen? Mhm. Und wenn man dann seine Leute enabled, selbst Verantwortung und Entscheidungen zu treffen, dann kann man selbst wieder zu dem nächsten Thema weitergehen und da wieder anfangen und versuchen, was Neues aufzubauen, sich darum wieder ein Team aufzubauen, bis das dann selbstständig auch alleine vorankommt und alleine weiß, wo sie hinlaufen müssen. Mhm. Das war ein großes Thema. Und was ich auch schon angesprochen habe, das ganze Thema smarte Ziele, dass die Leute wissen, was ihre Aufgabe ist, was sie tun, was sie selbst in der Hand haben, um ihre Kennzahlen zu beeinflussen, und welches Ziel dahinter dran steht. Mhm. Das war eine zweite große Sache. Ja. Mhm. Und vielleicht auch noch, was wir gemerkt haben, vielleicht vor allen Dingen in den ersten Monaten die Erwartung, die man selbst hat, runterschrauben.
Inwiefern?
Naja, Johannes und ich machen ja 4 Jahre jetzt nichts anderes. Mhm. Wir denken ja dann auch Tag und Nacht drüber nach, was können wir noch machen, wie geht's weiter, welche Möglichkeiten gibt's, welche Chancen, welche Risiken gibt's gerade im Markt. Und wir, das ist ja unser Leben. Das ist ja, also wir leben dafür, wir haben da Spaß daran und wir können ja nicht erwarten, dass andere, die jetzt neu dazukommen, dann in kurzer Zeit direkt schon so tief da drin sind und ähnliche Gedanken haben können oder ähnlich weit denken können in dem Themenbereich. Und da haben wir dann einfach gemerkt, dass man manchmal einfach den Leuten mehr Zeit geben muss. Mhm. Und auch eben das ganze Thema häppchenweise zuwerfen muss und nicht so, bam, hier ist so, keine Ahnung, 5 Sachen auf einmal und du guckst jetzt, wie du damit zurechtkommst, sondern wirklich Schritt für Schritt eins nach dem anderen angehen.
Du sprichst gerade auch noch ein ganz interessantes Thema an, nämlich diese Diversität. Also jeder Mensch ist ja auch irgendwie anders und hat ja auch eine andere Geschichte, eine andere Vergangenheit, denkt vielleicht auch anders, hat andere Wertevorstellungen, vielleicht eine andere Vision, wie er oder sie sich noch weiter einbringen kann. Und das ist ja auch eine ganz große Führungsaufgabe, da individuell mit den Menschen umzugehen. Hast du da einen Tipp, ein Learning, ein wesentlichen Ankerpunkt, an dem du dich orientierst?
Ja, da kann ich vielleicht auch ein Beispiel nennen. Also ich glaube, da ist es in erster Linie erstmal super wichtig, dass man sich mit seinen Kollegen und Teammitgliedern, wie wir es nennen, einfach oft auseinandersetzt und oft auch ein persönliches Gespräch sucht, damit man eben genau das herausfindet. Was ist denn die Vision von demjenigen? Was treibt den jemanden an? Und es gibt natürlich auch Leute, deren größte Motivation oder Vision ist jetzt nicht, das Nox voranzubringen. Die haben vielleicht ein Kind oder zwei und wollen mit dem um 16 Uhr auf den Fußballplatz gehen und sehen, wie ihr Kind groß wird. Und das ist auch komplett verständlich und überhaupt gar kein Vorwurf. Und da muss man dann einfach gucken, wie man solche Leute einsetzt und wie man solche Leute dann auch irgendwie immer denen dann auch helfen kann, ihre persönlichen Visionen und Ziele zu erreichen und trotzdem irgendwie für das Unternehmen da zu sein. Also ganz speziell ist das zum Beispiel im Thema, haben wir das Thema im Lager. Da passt das super. Da sind Leute, die haben eben schon Kids und die sind einfach happy, wenn sie dann eben ihren geregelten Alltag haben und wissen, hey, um 16 Uhr können die herausgehen und haben keine Verantwortung mehr und können sich um die Kids kümmern. Das sind natürlich andere Visionen und Vorstellungen. Mein Bruder zum Beispiel, der war schon immer ein sehr frei lebender Mensch, der hat während der Schule schon ein Jahr in den USA gelebt, hat so ein Austauschjahr gemacht, dann ist er hat in Kalifornien in einem Hotel gearbeitet, dann ist er nach Sydney in ein Hotel, hat, und für ihn war immer klar, er will nicht in Deutschland leben. Und dann war es so, dass er dann, er lebt jetzt mittlerweile seit 1,5 Jahren auf Bali, und das ist eben sein großes Ding, was ihn antreibt. Er will halt irgendwie die Welt erleben, und deshalb passt es jetzt für ihn auch, dass er da eben Team Supply Chain ist, weil jetzt fliegt er hat er viel mit China zu tun, hat viel mit der Türkei zu tun, und kann das Ganze auch remote machen, und dann passt das auch. Also ich glaube, da muss man einfach immer gucken, dass da gibt es gutes Buch, das heißt The Big Five for Life. Da beschreibt er eben auch so, dass eben die mindestens eine Vision, die ein Mensch in seinem persönlichen Leben hat, irgendwie mit dem alltäglichen Geschäft im alltäglichen Tun im Geschäft übereinstimmen muss. Und bei meinem Bruder ist es dann zum Beispiel so, er will eben nicht in Deutschland leben, und dann passt es, dass er viel Kontakt mit den Lieferanten in China hat und da in der gleichen Zeitzone wie China ist, wenn er auf Bali unterwegs ist. Ja. Da muss man, ich glaube, das ist wichtig, dass man einfach seine Leute kennenlernt, versteht, warum machen die das, was treibt sie an. Und ich glaube, das ist ja auch der große Vorteil, den wir haben, weil wir uns alle schon sehr lange kennen. Und ich glaube, da einigen anderen Führungsleuten in anderen Unternehmen einfach schon, weiß nicht, 10 Jahre voraus sind, weil wir halt, ich bin mit den Leuten halt zur Schule gegangen oder habe mit denen Fußball gespielt. Und dann hat man da einfach schon ein größeres Verständnis dafür, was die Leute antreibt.
Ja, und ein größeres Vertrauen, eine größere Vertrauensbasis auch, oder?
Ja.
Man kennt die Leute schon länger. Vielleicht abschließend, welche Empfehlung hast du denn genau für diese Leute, was du gerade gesagt hast, für Führungskräfte, für Neugründer, für wachsende Unternehmen, die an vielleicht einem ähnlichen Punkt stehen, die jetzt aber nicht, überspitzt gesagt, die Familie im Unternehmen haben, sondern da noch wesentlich mehr zu kämpfen haben oder mehr sich noch auseinandersetzen müssen?
Schwierig. Ich glaube, das Ganze ist halt mit sehr viel Zeitaufwand verbunden. Man muss sich halt wirklich mit seinem Team auseinandersetzen. Und ich glaube, was bei uns wirklich super geholfen hat, ist das Mittagessen.
Geil.
Wenn du dann wirklich, da wird dann ausgelost und dann werden 2 Leute aus dem Team, die vielleicht sonst nicht so viel miteinander zu tun hatten, stehen dann zusammen am Herd und müssen dann für die Mannschaft kochen. Und so hat man mit verschiedenen Leuten Kontakt, man sitzt zusammen am Tisch, da wird geredet, und dann hat man auf jeden Fall mal, und wenn es nur eine halbe Stunde ist, aber jeden Tag eine halbe Stunde intensiv Kontakt mit den Personen. Und ich glaube, es geht einfach nur darüber, dass man sehr viel Zeit sich für die einzelnen Personen nimmt und mit denen spricht und versteht, wie die Leute ticken, welche Vision die haben und wohin die gehen wollen.
Ja, du hast Fußball schon angesprochen, da ist es nichts anderes. Es sind 11 unterschiedlichste Menschen wahrscheinlich, aber sie verbindet alle eins, also diesen Zug des Lebens oder dieser Mannschaft. Und letztendlich ist ja bei unserer Nationalmannschaft auch nicht anders. Also man muss die zusammenbringen, die kochen zusammen, machen was anderes zusammen, und letztendlich stehen da Menschen dahinter. Sehr cool. Hey, Felix, vielen Dank für deinen Beitrag hier im Podcast. Wie geht's jetzt bei euch denn jetzt erstmal weiter bei Snox? Auf was kann man sich denn freuen?
Wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir die Corona-Krise überwinden. Ich glaube, da sind wir in der glücklichen Lage, dass wir nicht so hart getroffen sind wie andere Branchen. Ich sehe es bei meinen Eltern, die haben eine Gaststätte, die müssen natürlich jetzt komplett zumachen. Aber auch wir merken es natürlich, wir haben jetzt das Problem, dass Amazon uns zum Beispiel nicht mehr erlaubt, Ware ins Versandzentrum anzuliefern, und unsere ganzen Waren in der Kategorie Bekleidung haben jetzt auf einmal eine Lieferzeit von 4 Wochen auf Amazon. Das schreckt natürlich einige Kunden ab. Das merken wir jetzt schon. Deshalb werden die nächsten, weiß nicht, 1-2 Monate erstmal mit dem Thema belastet sein. Aber worauf ich mich unwahrscheinlich freue, ist, dass wir ab 1. April ein neues Teammitglied bei uns haben. Und da haben wir jemanden, die tatsächlich wirklich aus dem Fashion-Bereich kommt. Die war vorher 5 Jahre bei Zalando und kennt sich super mit dem ganzen Thema Design und Textil aus. Und da freue ich mich auf ganz viele neue Produkte, die wir dann vielleicht in 3-4 Monaten schon launchen können.
Ach, mega. Wird auch an bestehenden Produkten was verändert? Weiß man das?
Klar, da wird auch was verändert und da müssen wir auch ganz ehrlich zu uns sein. Wir verkaufen Textil, aber von uns im Team, wir haben selbst nicht das Textil-Know-how. Das haben wir uns immer extern dazugenommen. Und deshalb war es für uns jetzt ein ganz wichtiger Schritt, dass wir jemanden in-house haben, der sich damit eben super auskennt. Und wir haben jetzt schon ganz viel Daten ausgewertet. Das ist übrigens auch ein Leadership-Prinzip, wie data-driven. Mhm. Ganz viel Daten ausgewertet, was denn unsere Kunden in den letzten Jahren an unseren Produkten bemängelt haben oder was denen nicht so gut gefällt, was denen sehr gut gefällt. Die ganzen Daten haben wir jetzt schon mal vorbereitet und dann kann die neue Person dann ab nächste Woche schon direkt in Kontakt mit unseren Lieferanten gehen und dann die Ideen und Inspirationen von unseren Kunden verwirklichen.
Sehr cool. Also ich werde auf jeden Fall eure Story weiterverfolgen und ich werde euch auch sehr gerne nochmal in den Shownotes verlinken. Genauso auch das Buch, das du angesprochen hattest, die Big Five for Life. Mega. Felix, danke dir, dass du da warst.
Gerne, hat mich auch gefreut. Und für die Zuschauer, die auch interessiert sind, folgt uns am besten auf unserem Instagram-Kanal, einfach Snox. Da seht ihr eigentlich jeden Tag, was bei uns so abgeht. Und ja, wir freuen uns auf euch.
Geil. Und wenn dir die Folge gefallen hat oder du noch weitere Gedanken oder Anregungen für uns hast, dann lass uns gerne einen Kommentar oder auch eine Bewertung da. Wir freuen uns drauf und vor allem auch auf dein Feedback. In diesem Sinne, peace and out.
Ciao, ciao.